möchte euch von drei Personen berichten, von Sun in Kambodscha, Bernard in Manila und Nariman in Kairo. Drei unterschiedliche Personen, drei unterschiedliche Wohnorte, Länder, Regionen auf der Erde. Alle drei leben ein normales Leben, haben eine Wohnung, haben eine Kochstelle oder eine kleine Küche, sogar einen Fernseher hat jemand, persönliche Gegenstände zu Hause, Kiosk ums Eck. Drei ganz unterschiedliche Lebenswelten und Personen, aber mit einer Gemeinsamkeit. Alle drei leben auf einem Friedhof und mit ihnen 1000 andere. Ich habe gelesen, dass in Kairo tatsächlich momentan jetzt ungefähr 1 Million Menschen auf Friedhöfen leben. Infolge von einer riesigen Armut und Wohnungsknappheit hausen diese Personen zwischen den Gräbern, leben in den Grüften, inmitten all der toten Gebeine, um sie herum nur Tod, inmitten all dieser Toten der Vergangenheit. Und neben dieser seltsamen Umgebung an sich macht sich auch die geistliche Ebene dahinter bemerkbar. Diese Leute, wenn man sie fragt, berichten davon, dass hier irgendwie so eine Angst in der Luft liegt und sie damit zu tun haben, dass sie an Schlaflosigkeit leiden, eine gewisse Unruhe erleben, auch so eine Erstarrung, ja, ich will hier weg, aber ich kann gar nicht. Und es zeigt uns, das Leben bei Gräbern hat immer Konsequenzen. Es hat immer Folgen, es hat eine Auswirkung auf mein Leben. Der Tod wirkt sich auf das Verweilen in seiner Nähe aus. Und diese drei, Sun, Bernard und Nariman, die haben keine Wahl. Ihre Umstände zwingen sie dazu, dort zu leben. Aber ich habe den Eindruck, dass oft wir aus eigener Entscheidung, genau wie sie, bei Gräbern leben, bei Totem, was eigentlich schon lange besiegt ist, und dass wir oft zu den Gräbern unseres Lebens zurückkehren, nicht loslassen können oder wollen und gar nicht diese vernichtende Wirkung auf uns wahrnehmen. Und das Thema heute Morgen, es liegt mir schon einige Wochen jetzt auf dem Herzen und ich beschäftige mich selber damit, habe ich überschrieben mit Tag der offenen Friedhofstür. Suche nicht das Leben bei den Toten, sondern bringe dem Toten das Leben. Und ich möchte einige Verse aus Matthäus 28 mit euch betrachten, die ersten 10 aus Matthäus 28. Letztes Kapitel im Matthäus-Evangelium, die ersten 10 Verse. Und dort heißt es, nach dem Schabbat aber, als der erste Tag der Woche anbrach, kamen Maria Magdalena und die andere Maria, um das Grab zu besehen. Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben, denn der Engel des Herrn stieg vom Himmel herab, er trat herzu, wälzte den Stein von dem Eingang hinweg und setzte sich darauf. Sein Aussehen war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie der Schnee. Vor seinem furchtbaren Anblick aber erbebten die Wächter und wurden wie tot. Der Engel aber wandte sich zu den Frauen und sprach, fürchtet euch nicht. Ich weiß wohl, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht, aber er ist nicht hier. Denn er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her, seht den Ort, wo der Herr gelegen hat. Und geht schnell hin und sagt seinen Jüngern, dass er aus den Toten auferstanden ist. Und siehe, er geht euch voran nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Und sie gingen schnell zum Grab hinaus, mit Furcht und großer Freude. Und sie liefen, um es seinen Jüngern zu verkünden. Und als sie gingen, um es seinen Jüngern zu verkünden, siehe, da begegnete ihnen Jesus und sprach, seid gegrüßt. Sie aber traten herzu, umfassten seine Füße und beteten ihn an. Da sprach Jesus zu ihnen, fürchtet euch nicht, geht hin, verkündet meinen Brüdern, dass sie nach Galiläa gehen sollen, dort werden sie mich sehen. Menschlich betrachtet ist diese Situation vollkommen verständlich. Die Frauen hatten viel Zeit in der Vergangenheit jetzt mit Jesus verbracht. Er hat einen wesentlichen Teil in ihrem Leben eingenommen, viel Raum eingenommen und nach seinem Abschied zieht es sie zurück in die Stätte der Erinnerung. Denn genau das ist ein Grab, ein Ort der Erinnerung, ein Ort der festgehaltenen Vergangenheit. Aber hier passiert keine Begegnung mehr. In einem Grab ist kein Leben mehr drin. Und wie oft gehen wir zu den eigentlich toten Dingen unseres Lebens zurück? Bleiben dort, halten vielleicht auch dran fest, kommen nicht los. Ob es irgendwelche alte Traditionen sind, ob es schon besiegte, schlechte Angewohnheiten sein mögen, bestimmte leere Glaubenssätze, vielleicht auch Beziehungen, in der Welt verhaftete Denk- und Lebensmuster oder vielleicht überhaupt so ein lebloses, oberflächlich christliches Leben. Und wenn ich mich umsehe, dann erlebe ich leider viele solche Menschen. Ertappe mich auch selber dabei, wie manchmal eine Tendenz da ist, sowas zu tun, zurückzugehen zu einem Grab. Aber an diesen Gräbern zu verharren und aus der Erinnerung, aus der Vergangenheit zu leben, das macht mich unfähig für das zukunftsgerichtete Leben, das Jesus eigentlich für mich hat. Das macht mich unfähig fürs Wachsen, für Wachstum, für eine geisterfüllte Nachfolge. Und genau das soll unser Leben als Christ ja sein. Zukunftsorientiert, hoffnungsorientiert, verheißungsorientiert. Und es soll das nicht nur sein, Good News, genau das möchte Jesus in deinem Leben auch hervorbringen. Ich muss es ja gar nicht selber, ich kann es gar nicht selber. Aber dafür müssen wir offen sein, dass es passiert. Und deswegen macht hier, glaube ich, auch der Engel so diese klare Aussage, er ist doch gar nicht mehr hier. Guckt, hier ist nichts mehr, ihr müsst weitergehen. Ja, wir sollten uns nicht länger als unbedingt notwendig mit Totem abgeben. Nicht zurückgehen an die Gräber der Vergangenheit. Und ich denke, auch in der geistlichen Dimension sollten wir hier wachsam sein. Die Frauen haben ja Jesus gesucht. Und das ist das Beste, was wir tun können, Jesus zu suchen, unseren Blick auf ihn zu richten. Es gibt dieses wunderbare Lied, Turn your eyes upon Jesus, auf ihn sehen. Aber nicht in dem Alten, nicht im Toten, nicht im Vergangenen. Denn was sagt die Bibel, Jesus uns selber, Offenbarung 21, siehe, ich mache alles neu. Oder Jesaja 43, denn siehe, ich will ein Neues schaffen. Es wächst schon auf, erkennt ihr es denn nicht? Gott will Neues schaffen. Er macht Neues in deinem Leben. Aber hier in beiden Versen steht dieses eine Wort voran, siehe. Schau hin, weg von dem, wo du vielleicht deinen Blick drauf gelegt hast, zu dem Neuen. Du musst den Blick wegheben. Hebe deinen Augen auf, denn deine Erlösung naht. Und mein Festhalten wollen an diesem Alten, an Gewohnten, an dem, was doch immer so gut funktioniert hat, an dem, wo vielleicht noch eine wertvolle Erinnerung drin liegt, an diesen Traditionen und vielleicht auch in Gemeinden so in gewissen Programmen, die so immer schon gelaufen sind. Dieses Festhalten kann mir den Blick dafür nehmen, dass Jesus schon gar nicht mehr da ist. Dass es schon weitergegangen ist und was Neues macht, aber ich bin vielleicht gar nicht dabei oder gar nicht da mit meiner Aufmerksamkeit. Er ist nicht hier, denn er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Unser Gott, und desto gut, ist ein Gott der Bewegung, des Lebens. Wo Dinge in Bewegung sind, da lebt auch was. Wenn mein Blut sich bewegt, dann lebe ich. Und so vieles andere. Alles ist im Fluss. Wo ein Gewässer nur steht, da stinkt es irgendwann. Und das Leben geht woanders hin. Der Heilige Geist ist Bewegung. Und auch wenn wir das gern hätten, ich kann ihn nicht festhalten und in mein Schema zwängen oder in irgendwelche Kirchenmauern einzwängen. Bleib da und hier ist dein Platz und bitte Ruhe. Erst dann, wenn ich dich aufrufe, was machen. Aber um selber in Bewegung zu kommen, muss ich losgehen. Den ersten Schritt gehen und das heißt automatisch auch den Ort verlassen, an dem ich vielleicht so lange schon stehe. Mir hat diese Vorstellung sehr geholfen. Vielleicht gibt es welche unter uns, die schon mal Tandem gefahren sind. Ich empfehle das gerne Leute, die so eine Beziehung kräftigen wollen. Das ist ein guter Beziehungstest, Tandem zu fahren. Da gibt es Tandem, der Name ist, sagt es schon, ihr kennt es, es gibt zwei Personen, die hier drauf mitfahren. Und der Vordere hat genau zwei Aufgaben. Zum einen, er muss auch dafür sorgen, dass das ganze Ding nicht umfällt. Und zum anderen, er gibt die Richtung vor. Wo er hinlenkt, da fährt das Teil auch hin. Im Englischen wird es noch deutlicher, da wird diese Person bezeichnet als der Captain, der Pilot, der eben die Richtung vorgibt. Der hat die Ahnung, wo es hin soll oder mindestens die Macht dazu. Und der Hintere wird im Englischen Stoker genannt, also wie der Heizer bei einer Dampflokomotive. Denn er hat einzig und allein eine Aufgabe, treten. Der muss treten da hinten. Der Vordere kann lang nach links oder rechts wollen. Wenn der Hintere nicht tritt, wird es nicht funktionieren. Und ich denke, genau das ist die Aufgabenverteilung Heiliger Geist und ich in meinem Leben. Heiliger Geist sitzt vorne. Er weiß, wo es hingeht. Er will mich an Orte bringen. Und er sagt so, komm in Bewegung, los, dreht. Aber wenn ich nicht trete und bereit bin, mich zu bewegen, dann werde ich auch nirgends ankommen, wo er mich haben möchte. Dann werde ich nicht erleben, was er für mich bereit hat. Ich glaube, er sitzt so oft auf seinem vorderen Sattel und sagt, bitte mach doch, mach. Ich will endlich, ich habe so viele tolle Dinge vor. Und wie auch beim Tandem, am Anfang kann es schwierig sein, das Ding in Bewegung zu setzen. Da kostet es Kraft, schweres Gerät. Aber wenn es dann mal läuft und wenn es in Schwung ist, dann ist es schwierig, das wieder aufzuhalten. Und es wird immer leichter, es nach vorne zu schieben. Und es gleitet irgendwann einfach nur noch dahin. Und dann kann der Heilige Geist auch sagen, okay, wir halten hier mal an. Weil dann konnte er mich dahin bringen. Aber ich muss treten. Er weiß, wo er mich hinbringen will. Nämlich zu Neuem. Weg von dem Alten, weg von dem Toten, weg vom Grab. Und vielleicht merkst du jetzt, ja, da ist diese Sehnsucht in mir. Und ich sehe dieses oder jenes Grab, wo ich sitze. Und ich will da weg, aber es geht nicht, weil diese Gräber gut bewacht sind. Und die Frauen haben sich vielleicht auch überlegt, Jesus hat seine Auferstehung angekündigt, aber wie soll denn das gehen? Hier liegt ein tonnenschwerer Stein davor, da stehen Soldaten davor. Was jetzt? Ich kann es noch nicht so recht einordnen. Das Grab ist viel zu gut bewacht. Und ich möchte fragen, wer oder was bewacht deine toten Dinge in deinem Leben? Die Dinge, die durch Jesu Eingreifen eigentlich schon ins Grab gelegt worden sind. Diese alten Werke, die alten Eigenschaften, die vergangenen Erlebnisse. Wer oder was bewacht sie? Sind sie vielleicht bewacht vor der Angst vor Neuem? Sind sie bewacht vor menschlichem Sicherheitsdenken? Heißt der Wächter vielleicht Selbstbewusstsein oder Bequemlichkeit? Sind die Bewacher Kleinglaube, Traditionsdenken, Unvergebenheit, ein ganz starker Wächter? Es gibt so viele Möglichkeiten. Aber ich kann dir eins heute Morgen sagen, egal was da davor steht vor dem Grab deines Lebens, das Eingreifen des Himmels ändert alles. Und wo dieser Engel hier kommt, es geschieht ein Erdbeben. Und der Engel kommt, wir haben es gelesen, wie ein Blitz, wie strahlender Schnee. Und die Wächter erzittern und sie erstarren und werden wie tot. Wie tot heißt, sie können nichts mehr tun, sie können nicht eingreifen. Sie sind immer noch da, physisch. Aber ihre Macht ist genommen. Wenn der Himmel in Irdisches eingreift und ich die Möglichkeit dazu gebe, dann ändert sich alles. Dann kommen selbst die schwergewichtigsten Dinge zu Fall, dann zerbrechen die Mauern der Gefangenschaft und dann zerreißen die Ketten und dann erstarren selbst die übermächtigsten Wächter. Gott bringt Verwandlung, wenn ich ihn hineinlasse. Und was auch immer die Bewacher in deinem Leben sein möchten, ich möchte euch sehr ermutigen, das für euch zu glauben, im Namen Jesu und Kraft seiner Auferstehungskraft verlieren auch diese Dinge ihre Macht. Sie haben sie schon verloren und ich darf das annehmen in meinem Leben. Und diese Wächter sind nicht unbedingt gleich weg. Die Situationen können immer noch da sein, aber ihre Auswirkung auf mich wird verschwunden sein, wenn Jesus hineinwirkt. Und ich darf und soll die Kraft und den Sieg Jesu annehmen für mein Leben. Denn der Punkt ist ja der, die Gräber meines Lebens, da wo die toten Dinge meiner Vergangenheit liegen, das sind nicht die Orte, wo ich Jesus finde. Wo ich ihn und seine Kraft und seine Möglichkeiten entdecke. Das sind nicht die Orte, wo Entwicklung geschieht und wo sich meine Lebenswelt, meine Glaubenswelt, meine geistliche Tiefe vergrößert. Im Gegenteil, ich soll mich davon abwenden, mich lösen, davon weggehen. Der Engel sagt hier ganz klar zu den Frauen, macht euch auf den Weg. Ihr wart da, ihr habt gesehen, es ist nichts da und jetzt ab. Macht euch auf den Weg und dann hier dieses schöne alte Wort, eilends. Husch, husch, schnell, geht weg. Und wenn er weggeht, dann trefft den wahren Jesus. Ihr habt ihn hier versucht zu suchen, aber geht irgendwo hin, wo ihr den wahren Jesus trefft, den ihr noch nicht kennt, der so viel Neues hat für euch, so viel Kraft und Energie. Macht euch auf. Diese drei die auf dem Friedhof leben, Sun, Bernard und Nariman, die haben keine Wahl, aber wir haben eine Wahl, jeden Tag neu uns auf den Weg zu machen. Wir sind eingeladen, genau das zu tun, Jesus hinterherzugehen. Denn das ist das Herzensanliegen des Heiligen Geistes. Nochmal, denkt dran, er sitzt vorne. Er verlangt danach, dass wir uns in Bewegung setzen. Einfach nur treten, wir müssen gar nicht die Richtung kennen. Er kennt sie, aber dass wir losgehen und sagen, ja, ich möchte weg von hier, dir hinterher. Denn dann kann er wirken, dann kann er uns führen, dann können Dinge passieren. Und in diesem, dass der Engel sagt, eilends, da liegt eine Dringlichkeit drin. Und ich denke aus zwei Gründen. Einmal, die Sache Jesu eilt. Er möchte, dass so viele Menschen wie möglich noch von ihm erfahren, gerettet werden, seine Hoffnung in ihr Leben bekommen. Es gibt Hoffnung in dieser Welt, aber die Menschen müssen davon hören. Die Sache Jesu eilt. Und mit jedem Tag kommt er näher und mit jedem Tag gehen mehr Menschen verloren. Das macht ihm Not. Andererseits aber eilt es auch in der Hinsicht, je schneller ich von diesem Grab weggehe, je schneller ich mich davon abwende, desto klarer verliert es auch seine Anziehungskraft. Wenn ich da nur ganz langsam vor mich hintripple und nicht so sicher bin, dann ist die Gefahr da, dass ich vielleicht doch nochmal achkomme. Nein, je klarer und radikaler ich davon weggehe, umso stärker verlieren diese alten Dinge auch ihre Anziehungskraft. Das meint auch Umkehr. Nicht irgendwie, sondern ganz umkehren von dem, was da mal war. Und jetzt stellt sich vielleicht die Frage, der Engel sagt, geht, schön und gut, aber wohin denn? Wohin soll ich gehen, Herr? Was möchtest du mit meinem Leben? Die hier bekommen immerhin eine Antwort und eine Anweisung, und die heißt Galiläa. Und ich habe mich gefragt, warum dorthin? Die könnten ja überall hin. Ich meine, sie waren in Jerusalem, Schmelztiegel der damaligen Zeit, Hochburg des Religiösen, hier war alles. Warum weg? Warum dieses Galiläa? Galiläa ist die Region, der Ort, wo alles begann. Da, wo alles anfing. Hier fand die Berufung statt, jedes Einzelnen. Hier haben sie die Lehre bekommen von Jesus. Hier haben die Jünger die Wunder erlebt und gesehen, was im Himmel alles möglich ist. Dahin sollen sie zurück. An diesen Ort. Sie sollen zurück zur Begegnung mit ihm. Nicht irgendwo, wo viel ist, sondern zurück zur Begegnung mit ihm. Und wir sind herausgerufen, zurück zu unserer Berufung zu kommen. Ich lade euch einmal nachzuforschen im Neuen Testament, wo es überall heißt, wir sind berufen zu was wir alles berufen sind. Da kommt einiges Spannendes raus. Wir dürfen zurück zu unserer Berufung. Die heißt als erstes in seiner Gegenwart sein, ihn anbeten, ihn anschauen. Und wir sollen zurück zum Erlebnis des Wirkens Jesu. Nicht nur zur Religion, wo viel geredet wird, sondern zum Erlebnis seines Wirkens. Und sowohl dieser Engel als auch kurz darauf, als die Frauen Jesus begegnen, betonen zwei Dinge. Und die, denke ich, sind hier auch entscheidend. Einmal, die Jünger sollen losgehen, wieder Bewegung nach Galiläa, konkreter Ort. Sie sollen losgehen und dort werden sie Jesus sehen. Und das ist das erste Entscheidende, weggehen, losgehen, vom Grab weg, wo ich mich vielleicht eingerichtet habe, wohlfühle, mich auskenne, losgehen in das Neue hinein. Und das Zweite, losgehen zum richtigen Ort, Galiläa, ich habe es gerade genannt. Dort werden sie Jesus sehen, an dem Ort, wo alles anfing. Ich soll zurück an den Ort, wo mir auch Jesus begegnete. Wo habe ich die Begegnung mit ihm zuletzt gehabt? Wodurch? War es in seinem Wort? War es in einer Gebetszeit? Das sind die Einladungen. Komm wieder. Ich will mich dir nochmal zeigen. Da, wo Jesus mich befreite, mich lehrte. Komm zurück an mein Herz. Und vor allem ist das der Ort, wo Jesus mich haben will. Er möchte, dass die Jünger dorthin gehen. Denn er ist schon da. Er geht voraus. Der Engel sagt hier, geht schnell hin, sagt seinen Jüngern, dass er aus den Toten auferstanden ist, und siehe, er geht euch voran nach Galiläa. Wir sind da nicht allein gelassen. Wir müssen nicht in irgendein Neues hinein und stehen dann da und wissen nicht, was wir tun. Nein, Jesus ist schon da. Er geht voraus und möchte, dass wir hinterherkommen. Und wenn ich ihm folge, dann werde ich ihm begegnen. Das ist hier eine ganz einfache Gleichung. Geh los, da wohin ich dich haben möchte, und du wirst mir begegnen. Du wirst mir begegnen. Und die Verheißungen, die Gott in seinem Wort uns gibt, die sind zu 100% korrekt. Nur unser eigenes Denken verhindert es oft, dass sie sich in die Tat umsetzen. Geh los, ihm nach im Gehorsam, und es findet Begegnung statt. Und ein Bekannter von mir hat zu Beginn des Ukraine-Krieges sehr stark auf dem Herzen gehabt, er muss hin und helfen. Einerseits natürlich die klare Not, Krieg, abgeschnitten die Menschen von jeglicher Versorgung. Anfangs war das noch ziemlich drastisch in manchen Regionen, ihr erinnert euch. Und andererseits, gerade jetzt in so einer Situation, brauchen die Menschen das Evangelium. Und er hat einige Freunde zusammengetrommelt, hat Geld organisiert, wer will Geld geben, wir wollen den Menschen versorgen. Und sind einfach dahin gefahren, haben sich irgendwelche Transporter gemietet und hin. In die Regionen, wo es dann heiß herging auch, vor allem eine Region war eine Zeit lang ziemlich am Anfang komplett abgeschnitten von jeglicher Versorgung, wo die russische Armee einmal komplett drumherum war. Und ihm war das so auf dem Herzen, diese Leute zu versorgen, die dort drin keine Möglichkeit mehr hatten. Und sie haben Lebensmittel besorgt und sind reingefahren und haben den Menschen Lebensmittelpakete gegeben. Durchs Kampfgebiet hindurch. Einiges passiert, erspare ich euch. Und dann am Ende, wo das Geld weg war, das, was sie auch hatten, hat er gemerkt, ich will noch mehr, ich muss noch mehr, die Not ist immer noch da, ich sehe sie. Und sie haben alles zusammengekratzt, was sie privat noch auf ihren Konten hatten, woran sie rangekommen sind an Geld, und konnten damit noch 400 Lebensmittelpakete kaufen, genau 400 Stück. Und sie haben ihren einheimischen Begleiter gefragt, weißt du ein Dorf, wo es 400 Familien gibt, 400 Leute, denen wir diese Pakete geben können, dass die noch ein, zwei Wochen leben. Und er hat gesagt, ja, ich weiß das perfekte Dorf. Und sie sind dahin gefahren, durchs Kampfgebiet hindurch, auf dem Dorfplatz, Türen von ihrem Lieferwagen auf, den Menschen kurz das Evangelium gebracht, von Jesus erzählt. Im Team haben da einige mit ihnen gebetet, Lebensmittelpakete ausgegeben. 400 Pakete, 400 Menschen, alle waren versorgt. Und sie drehen sich um, schauen in den Van. Und der Van war immer noch voll mit Lebensmittelpaketen. Und sie haben zum Begleiter gesagt, weißt du noch mal ein Dorf? Sagt er, ja, ich weiß noch eins. Und sie sind weitergefahren, auf dem Dorfplatz, Türen auf, haben den Menschen das Evangelium gepredigt, die Lebensmittelpakete ausgegeben. Alles war weg, alle Menschen waren versorgt und sie drehen sich um und es waren immer noch Lebensmittel im Van. Und sie sagen zu diesem Typ, nächstes Dorf. Und sie sind zum dritten Dorf gefahren, Dorfplatz, Tür auf, alles verteilt und am Ende waren immer noch 60 Pakete in diesem Van. Sie hatten 400 gekauft, 400 Personen damit beschenkt und haben statt des einen Dorfes drei versorgt und es war immer noch übrig. Wenn ich losgehe im Gehorsam, mich in Bewegung setze, weil der Geist Gottes in mir spricht, dann werde ich Jesus und seiner übernatürlichen Kraft begegnen. Jetzt überlegt selber, was euch aufs Herz gelegt wird. Aber das ist Speisung der 5000 in jetzt. Und die Frauen gehen los, sie sind gehorsam. Sie machen das, was der Engel ihnen aufgetragen hat. Sie gehen eilends und hier bin ich einen Augenblick hängen geblieben. Denn es heißt, sie gingen schnell zum Grab hinaus mit Furcht und großer Freude. Warum Furcht? Einmal, was mir als erstes dann kam, natürlich, ich meine, sie begegnen hier einem Engel, leuchtend wie der Schnee, wie ein Blitz sitzt da der Himmel selber auf der Erde. Wer da nicht Furcht hätte, da wäre irgendwas falsch. Die Begegnung mit dem Himmel erzeugt Furcht. Ich erkenne mich selber in meiner Unfähigkeit und die Größe Gottes. Natürlich erzeugt das Furcht. Und das ist auch gut. Furcht Gottes ist der Anfang der Weisheit. Sprüche 1, Vers 7. Es ist wichtig, auch diese Furcht vor Gott zu haben. Aber ich denke, die Frauen hatten noch aus dem zweiten Grund Furcht. Denn indem sie hier erkannt haben, was der Engel ihnen erzählt, was es mit Jesus auf sich hat, dass er weg ist, hatten sie plötzlich Furcht davor, noch länger an diesem Grab zu bleiben. Noch länger beim Toten zu bleiben, wo kein Leben mehr drin ist. Sie hatten Furcht davor, das wahre Leben zu verpassen. Jesus zu verpassen. Und nach dem Erkennen dieser Situation, dass in diesem Grab nichts vom göttlichen Leben ist, fürchteten sie sich, hatten regelrecht eine Panik davor, noch länger dort zu bleiben. Und was es mit ihnen tun könnte, wo sie doch gerade erfahren hatten, dass Jesus woanders Neues tut. Rainer Maria Rilke hat Folgendes gesagt, was ich denke, was hier sehr gut passt. Wenn die Sehnsucht größer als die Angst ist, wird Mut geboren. Ohne Sehnsucht machen wir uns nicht auf den Weg. Ich lese es nochmal. Wenn die Sehnsucht größer als die Angst ist, wird Mut geboren. Ohne Sehnsucht machen wir uns nicht auf den Weg. Ich möchte euch sehr ermutigen, herausfordern. Gebt eurer Sehnsucht Raum. Auch wenn diese Welt manchmal anderes sagt, oh, man muss ja irgendwie und irgendwas. Gebt deiner Sehnsucht Raum. Denn diese Sehnsucht ist von Gott in uns hineingelegt. Er hat etwas selber von sich in uns hineingelegt. Lasst uns dieser Sehnsucht Raum geben und dem nachgehen. Lasst uns Glaubensschritte gehen, um zu erleben, was Gott zu tun vermag in unserem Leben, in dieser Gemeinde, in uns, in Weingarten, in Deutschland, wenn wir bereit sind, mal rauszugehen. Und dann wird man auch erleben, dass Gottes Wort stimmt. Jakobus 4, Vers 8. Naht euch zu Gott. Richtig, so naht er sich zu euch. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Aktio, Reaktio. Wenn ich mich nicht nahe, muss ich nicht mich fragen, warum da nichts passiert. Ein Schritt gehen und Gott kommt schon tausend entgegen. Und die Frauen gehen los. Und urplötzlich steht Jesus vor ihnen. Sie haben ihn irgendwo in Galiläa erwartet, aber plötzlich auf diesem Weg steht er vor ihnen. Es findet Begegnung statt. Den, den sie bei diesem Grab zu finden sich erhofft hatten, der steht auf dem Weg plötzlich vor ihnen. Und zwar nicht nur als Erinnerung, als toten Körper, als die Vergangenheit, sondern lebendig, verwandelt, real und in Kraft. Beim Gehen geschieht Begegnung mit Jesus. Und wenn ich losgehe und Jesus wichtiger nehme als meine Erinnerungen, meine Sicherheit vielleicht, all das, was mich so in dieser Welt hält, wenn ich ihn wichtiger nehme, dann begegne ich ihm in einer nicht gekannten Intensität. Und das sage ich, weil es hier steht und weil ich es selber erlebt habe, weil es viele andere auch erlebt haben und weil Gott uns dazu einlädt, diese Begegnung selber zu haben. Und die äußere Handlung dieser Frauen zeigt dann auch, was innerlich in ihnen passiert ist. Das heißt hier, sie werfen sich vor ihm zu Boden und umfassen seine Füße. Sie werfen sich zu Boden. Einerseits ist es natürlich ein Zeichen der Ehrerbietung. Da steht der auferstandene Jesus Christus, der Sohn Gottes. Und sie erkennen ihn und können nicht anders, als ihn zu ehren. Sie stellen sich ihm dienend zur Verfügung, werfen sich vor ihm hin. Ja, Herr, ich gebe mich dir ganz hin. Aber andererseits liegt hier auch das Bekenntnis drin im Umfassen der Füße, wir wollen mit dir gehen, wir wollen dahin, wo du hingehst. Wir wollen nicht in unserem eigenen kleinen vier Wänden sitzen bleiben, sondern wir wollen dir folgen. Wir wollen definitiv keinen Grab als Aufenthaltsort in unserem Leben haben, sondern wir wollen dir hinterher. Wir wollen uns an dir, an deinen Füßen halten, in deinen Fußstapfen gehen. Die Frau wenden sich ab von diesem Grab. In der Begegnung mit Jesus sind sie auf dem Weg oder anders auf dem Weg begegnen sie Jesus. Aber es bleibt nicht nur bei ihnen. Es geht nicht nur um sie zwei. Der Auftrag des Engels ist größer, wenn ihr euch erinnert. Er sagt, ihr geht los und vor allem sagt es dann den anderen. Sagt es seinen Jüngern. Denn die müssen auch los. Das Sitzenbleiben bei den toten Erfahrungen der leblosen Vergangenheit, den Gräbern des Lebens, das macht mich selbst tot. Leblos. Das macht mich am Ende nutzlos fürs Reich Gottes. So hart es vielleicht klingt. Und es ist umso betrügerischer, da diese Dinge in den Gräbern ja oft bei Jesus sind, dass Glaubenserfahrungen sind und was auch immer. Und wir denken, ja, ist ja gut. Aber ich kann nicht aus der Vergangenheit leben. Ich kann nicht aus dem Essen von letzter Woche noch heute leben. Das funktioniert nicht, ganz, ganz praktisch nicht und geistlich gleich zweimal nicht. Lass los, was du noch festhältst, was da mal war, aber was für heute keine Kraft mehr hat. Und wend dich ab von dem, worin der Sieg von Jesus doch eigentlich schon wirksam geworden ist. Ich möchte eine Geschichte erzählen von einem jungen Mann und er hatte ein großes Haus. Zwei Stockwerke, unten 5 Zimmer, oben 5 Zimmer. Ihm ging es gut. Und eines Abends, er sitzt gerade gemütlich in seinem Sessel, da klopft es an der Tür. Und er denkt, nanu, wer mag denn jetzt noch hier vorbeikommen? Und er geht zur Tür und öffnet sie vorsichtig und wisst ihr, wer vor der Tür steht? Jesus steht vor der Tür. Und er leuchtet wie die Sonne, strahlend steht er hier vor der Tür. Und der Mann sagt, ich weiß, wer du bist Jesus, ich habe von dir gehört. Ich habe von dir gehört und was du tust im Leben von Menschen und wie du sie veränderst und Heilung bringst und Schönheit und Herrlichkeit. Und jetzt bist du bei mir. Jesus, ich lade dich ein. Bitte, komm, sei mein Gast. Oh, wie herrlich. Jesus, komm, sei mein Gast. Ich gebe dir das beste Zimmer, das ich habe. Oberstes Geschoss, da ist das größte Bad dabei, Panoramafenster, Balkon. Komm. Oh, wie herrlich. Jesus, komm rein. Und Jesus als Gentleman, er bedankt sich und geht hoch in sein Zimmer. Der Mann freut sich, setzt sich wieder in seinen Sessel. Später am Abend klopft es erneut. Der Mann ist wieder ganz erstaunt, nanu, und er geht wieder zur Tür, öffnet vorsichtig, guckt raus. Wisst ihr, wer davor steht? Da steht der Teufel. Und der Mann erschrickt, sagt, ich weiß, wer du bist. Ich weiß, was du im Leben von Menschen tust, wie du sie vernichtest und kaputt machst und ihnen Angst und all das Böse gibst. Nee. Verschwind, dich will ich nicht in meinem Haus haben. Und er zieht die Tür zu, aber da hat der Teufel schon seinen knubbeligen Zeh zwischen die Tür geschoben. Und er schiebt sie auf und reißt sie auf und der Mann hat keine Chance. Und der Teufel dringt in sein Haus ein, und er zerstört alles, was darin ist. Und er schüttet dreckige Versuchungen über diesen Mann aus und er fesselt ihn und drangsaliert ihn. Und früh am Morgen, die Nacht ist gerade so im Verklingen, die Sonne geht auf, der Mann ist fix und fertig, der Teufel schleicht sich zur Hintertür hinaus. Und da kommt Jesus die Treppe runter. Und der Mann wird ganz bleich und erinnert sich und sagt, Jesus, ich habe dich ja ganz vergessen. Ich habe gar nicht mehr dran gedacht, dass du ja da bist. Du hättest ja helfen können. Und ich habe es, du hättest ja helfen können. Sagt Jesus, ja, du hast recht. Ich hätte dir helfen können. Aber weißt du was? Du hast mir dieses Zimmer gegeben und da war ich in diesem Zimmer und das andere hat dir gehört. Und da erkennt der Mann und sagt, oh Jesus, ich war so dumm. Nein, ich will alles, was ich habe, mit dir teilen. Jesus, ich teile mit dir. Du bekommst 5 Zimmer, ich nehme 5 Zimmer. Ich teile mein ganzes Leben mit dir. Jesus bedankt sich, er ist ein Gentleman, er geht wieder nach oben in sein Stockwerk. Und später am Abend, der Mann sitzt in seinem Sessel, klopft es an der Türe. Und der Mann öffnet die Türe und es steht wieder der Teufel davor. Und er reißt die Tür auf, der Mann hat keine Chance. Und der Teufel dringt ein, zerstört alles in seinem Haus. Er schüttet dreckige Versuchungen über diesen Mann aus. Er fesselt ihn, er drangsaliert ihn und früh am Morgen, als die Sonne aufgeht, der Teufel schleicht zur Hintertür hinaus, ist der Mann völlig erledigt. Und dann kommt Jesus die Treppe herunter. Und diesmal ist der Mann ärgerlich. Er sagt, Jesus, ich teile alles in meinem Leben. Warum hilfst du mir nicht? Warum hilfst du mir nicht? Hab dir alles gegeben, das beste Zimmer, jetzt das obere Stockwerk. Warum hilfst du mir nicht? Und sagt Jesus, weißt du, du hast mit mir geteilt, aber die Hälfte deines Hauses gehört immer noch dir. Oh, und da trifft es diesen Mann und er kennt es und sagt, Jesus, du hast recht. Es macht keinen Sinn. Ich gebe dir alles, das ganze Haus. Ich behalte nur das Schlafzimmer als meinen Rückzugsort. Du kriegst alles, aber so Schlafzimmer, so ein bisschen Privatsphäre brauche ich. Und da sind auch so 2, 3 Dinge, die würden dir, glaube ich, nicht gefallen. So Erwachsenenzeug. Aber alles andere, Jesus, gehört dir. Und Jesus bedankt sich und als ein Gentleman geht er wieder die Treppe in sein Zimmer nach oben. Und spät am Abend klopft es wieder und ihr ahnt es. Die gleiche Geschichte wiederholt sich. Der Teufel steht vor der Türe und er drückt die Türe auf und er dringt ein und er zerstört alles, was im Haus ist. Und er schüttet dreckige Versuchungen über den Mann aus, bindet ihn, drangsaliert ihn. Und im Morgengrauen ist der Mann völlig erledigt, als der Teufel dann wieder hinausschleicht. Und als Jesus jetzt die Treppe hinunterkommt, bricht der Mann in Tränen aus und bricht vor ihm zusammen und sagt, Jesus, warum liebst du mich nicht? Ich habe dir alles gegeben, das beste Zimmer, mein ganzes Haus, aber du hilfst mir nicht, also liebst du mich nicht. Ich habe gar nichts von dir. Ich dachte, so viel kommt da und ich habe nichts von dir. Das ist das Allerbeste. Warum tust du nichts für mich? Und Jesus schaut ihn an und sagt, ja, weißt du hast mir alles gegeben, aber das Problem ist, du bist immer noch der Besitzer deines Hauses. Und solange du der Besitzer bist, musst du für die Sicherheit garantieren, musst du für die Versorgung garantieren, musst du dafür sorgen, dass alles funktioniert. Und jetzt gehen plötzlich alle Lampen im Gehirn dieses Mannes an, er kramt in seiner Tasche und gibt Jesus die Hausschlüssel und sagt, Jesus, es gehört alles dir. Ich gebe dir mein Haus. Jede kleinste Ecke, Keller, Garten, Dachboden, Putzkammer, es gehört alles dir. Hier sind die Schlüssel, alles dein. Und Jesus bedankt sich. Er geht wieder nach oben in sein Zimmer. Der Mann ist ganz erleichtert, sitzt in seinem Sessel. Und später am Abend klopft es. Und der Mann erschrickt in seinem Sessel und er beginnt zu zittern, denn er erkennt dieses Klopfen. Und ihm wird ganz mulmig. Und er steht aus seinem Sessel aus und mit langsamen Schritten geht er zur Tür, zittert immer mehr, legt die Hand auf die Klinke, will schon runterdrücken, aber in dem Moment spürt er eine Hand auf seiner Schulter. Und er dreht sich um. Und wisst ihr, wer vor ihm steht? Jesus, leuchtend wie die Sonne, steht da und sagt, Moment, mir gehört dieses Haus, darum werde ich öffnen. Und Jesus geht, nimmt die Klinken, öffnet die Tür, nicht zögerlich, er reißt sie auf und steht da. Ja, wer ist da? Und wisst ihr, wer davor steht? Da steht der Teufel und er ist ganz verwirrt. Er schaut den Mann an, er schaut Jesus an, schaut zur Hausnummer, schaut den Mann an, schaut Jesus, Mann, Jesus, Mann. Und er wird immer verwirrter und er geht einen Schritt zurück und er sinkt auf die Knie und er schaut nach oben und stammelt, Entschuldigung. Ich glaube, ich bin beim falschen Haus. Liebe Freunde, Jesus kam nicht auf die Erde, um uns eine Aufwertung in unserem Lebenshaus zu geben. Er kam nicht in unser Leben, in unsere Welt, um irgendetwas besser zu machen, was mir noch fehlt, um unser Handlanger zu sein, wenn wir es mal brauchen. Jesus Christus gab all seine Ehre, seine Souveränität, die Gegenwart des Vaters, all das, was er hatte, was unser Verstehen völlig übersteigt, er gab all das auf, weil du und ich es unumgänglich brauchen. Wir haben alle versagt, egal was für nette Menschen wir sind, wie lange wir in der Gemeinde sind, wir haben alle versagt gegenüber Gottes perfektem Gesetz. Jede kleine Lüge, jedes neidische Gefühl, jeder schräge Blick, wir haben versagt und sind schuldig geworden. Schuldig und werden verurteilt. Nicht, weil Gott es will, sondern weil es nicht anders geht. Er ist ein absolut gerechter Gott. Es geht nicht anders. Aber er ist auch ein absolut liebender Gott. Und in dieser Liebe hat er seinen Sohn Jesus auf diese Welt gesandt. Und Jesus hat ein perfektes Leben an meiner und deiner Stelle gelebt. Er hat sich als ein lebendiges Opfer hingegeben. Er hat den Zorn Gottes ausgehalten. Stand in dem alles vernichtenden Feuer. Und er starb, wurde begraben. Aber am dritten Tag ist er auferstanden. Und er ist der Sieger über den Tod in dieser Welt, über jeglichen Tod in deinem Leben. Er ist der Sieger über jegliche Sünde in deinem und meinem Leben. Der Sieger über jegliche Angst, Scham, Not, alles was da ist, über jede Krankheit. Jesus ist Sieger. Amen. Und in seinem Blut liegt die Garantie zu echter und ewiger Befreiung. Und ich möchte sagen, wenn du Jesus noch nicht in dieser letzten Konsequenz dein Leben gegeben hast, dann sagt die Bibel an diesem Tag, heute ist der Tag der Rettung und der Erlösung. Und wenn du noch auf dem Friedhof deiner Erinnerungen festsitzt, an dem Alten, nicht loslassen kannst, vielleicht auch von manchem, dann möchte ich dir sagen, heute ist der Tag, um durch ganze Hingabe an Jesus Freisetzung zu erleben und Freiheit von diesen Ketten und Bindungen und ihm im Losgehen dann in neuer Tiefe zu begegnen. Und wenn in deinem Lebenshaus noch nicht alle Räume Jesus gehören, er zwar da ist, aber noch nicht alles ihm gehört, dann ist heute Morgen, heute der Tag, ihm die Herrschaft über dein ganzes Leben zu geben und dadurch auch die Freiheit, was die Versorgung und Sicherheit anbetrifft, zu erleben, dass sie in ihm liegt. Jesus verspricht uns allen, er verspricht dir persönlich in Johannes 10, Vers 10, ich bin gekommen, damit sie, damit du das Leben hast und es zwar im Überfluss hast, mehr als du dir je zu träumen gewagt hast. Jesus ist ewiges Leben und das nicht nur in einer zeitlichen Dimension, sondern vor allem in einer Qualitätsstufe. Ewiges Leben ist die höchste Qualität von Leben, die es gibt. Denn ewiges Leben ist Jesus Christus selber und das Leben mit ihm ist das beste Leben, was es gibt. Und ich möchte sehr jeden ermutigen, so wie ich mich selber auch hineinnehme, nicht zu zögern, wie das Grab auch heißen mag, es zu verlassen, umzukehren, Jesus hinterher zu gehen. Egal, was andere vielleicht denken, wenn man plötzlich was Verrücktes in Anführungszeichen tut. Sun, Bernard und Nariman, sie haben keine Wahl. Sie sitzen auf diesem Friedhof fest, aber du hast eine Wahl. Jetzt und jeden Tag deines Lebens, du hast eine Wahl. Du kannst dich entscheiden. Und Jesus lädt dich definitiv mit einem brennenden, verlangenden Herzen ein. Komm, komm. Kehre um und komm. Jesus, wir danken dir, dass du den Weg frei gemacht hast. Dass du den Sieg errungen hast über jedes Grab, über jede Kette, jede Bindung, über alles, was uns zu groß erscheint und uns Not macht. Wir möchten dich ernst nehmen. Wir möchten uns auf deinen Sieg und unser Leben auf deinen Sieg stellen. Herr, ich bete, Heiliger Geist, zeig uns, wo diese Gräber sind. Und gib uns dann den Mut, den Schritt zur Umkehr zu gehen. Die Kraft, mit großen Schritten davon wegzurennen, auf dich zu. Und ich danke dir, Jesus, dass wir in dir und deinem Wort die Sicherheit haben, dir dann auch zu begegnen. Denn du bist Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Du sagst, bittet, so wird euch gegeben. Du sagst, naht euch zu mir und ich werde euch begegnen. Jesus, wir sagen, Maranatha, komm bald, Herr. Wir möchten auf dich zu. Jetzt, Jesus, auf dich zu. Alle Ehre sei dir, Herr. Amen.